Radio SRF. Radio SRF Echo der Zeit mit Samuel Dies. Besonderer Schutz für wertvolle Böden. Die neuen Vorschläge gegen Kulturlandverschleiß und Zersiedelung. Massive finanzielle Schieflage. Die Diskussion um die Frührente für Bauarbeiter.
Mit 12 Grad unter Null sind wir einfach mit der nassen Hand den ganzen Tag in den Schnee innen. Und das merken wir einfach. Die Schmerzen sind da, oder? Kann man nicht einfach von dem Seite schieben, oder?
Sagt dieser 60-jährige ehemalige Bauarbeiter. Unser Schwerpunkt mit den Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Liefert der Iran Waffen in die Westsahara? Die Hintergründe zu den Vorwürfen aus Marokko. Und heute Kehrichtsverbrennungsanlage, früher Deponie im Wald.
Man hat immer gemeint, in der Schweiz ist alles so super toll, sauber. Aber das meiste ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn.
Wir besuchen eine von 15'000 ehemaligen Schweizer Deponien am Schluss dieser Sendung. Zunächst zu den Nachrichten des Tages mit Annik Wangler. Die Schweizer Transportbranche fürchtet sich vor ausländischer Konkurrenz.
Der Nutzfahrzeugverband ASTAG und der Verband Öffentlicher Verkehr fordern vom Bundesrat, das Kabotageverbot gegenüber der EU zu verteidigen. Heute dürfen ausländische Transportfirmen keine Güter mit Ausgangspunkt und Ziel in der Schweiz transportieren. Es gebe Druck von osteuropäischen Staaten, das Verbot aufzuheben, sagte Bundesrätin Doris Leuthard. Doch Chauffeure aus diesen Ländern hätten in der Vergangenheit für Dumpinglöhne gearbeitet und zum Beispiel Ruhezeiten nicht eingehalten. ASTAG-Zentralpräsident Adrian Amstutz sagte, werde das Verbot ohne verbindliche Regeln aufgehoben, könnten Schweizer Transportunternehmen Stellen streichen und ihre Standorte ins Ausland verlegen. Wenn die Schweizer Post eine Poststelle in eine Agentur umwandelt, so kann dies nicht vor Gericht angefochten werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden im Zusammenhang mit der Poststelle in Balerna im Kanton Tessin. Die Postverordnung gebe der Post das Recht, Poststellen umzuwandeln oder zu schließen, begründeten die Richter ihr Urteil. Dieses kann noch an das Bundesgericht weitergezogen werden. Die Werbevermarkterin Publicitas befindet sich in provisorischer Nachlassstundung. Das Bezirksgericht Bülach habe einen entsprechenden Antrag zugestimmt, sagte Finanzchef Carsten Brinkmeier der Nachrichtenagentur SDA. Publicitas wollte den Verlagen heute Nachmittag ein Sanierungskonzept vorstellen. Man hoffe, dass die Firma danach weiter ihre Dienstleistungen erbringen könne, so Brinkmeier. Vergangene Woche stellten mehrere große Schweizer Mediengruppen ihre Zusammenarbeit mit Publicitas ein. Die Werbevermarkterin sei mit Zahlungen im Rückstand und habe sich nicht an Abmachungen gehalten.
Die deutsche Polizei hat in Baden-Württemberg in der Stadt Ellwangen eine Asylunterkunft gestürmt.
Hunderte Beamte begaben sich am Morgen zu der Asylunterkunft. Es sei darum gegangen, die Abschiebung eines abgelehnten Asylbewerbers aus Togo durchzusetzen, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht zum Montag hatten zahlreiche afrikanische Asylsuchende die Abschiebung des Mannes verhindert, indem sie Beamte bedrängten. Der Mann sei nun festgenommen worden. Weitere Asylsuchende, die als Unruhestifter aufgefallen seien, würden in andere Unterkünfte verlegt. Die baskische Untergrundorganisation ETA hat nun noch formell ihre Auflösung bestätigt. Ihre Erklärung wurde im Henri Dunant-Zentrum in Genf verlesen. Bei einer Abstimmung unter den Mitgliedern hätten sich 93% für die Auflösung ausgesprochen, heißt es in dem Dokument. Nach der Verlesung gedachten die Anwesenden in einer Schweigeminute der über 800 Opfer, die bei Terroranschlägen der ETA getötet wurden. Die Organisation wurde 1959 während der Franco-Diktatur gegründet. Sie kämpfte für die Unabhängigkeit des Baskenlandes. In Südafrika ist ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Goldproduzenten und Bergarbeitern beigelegt worden. Hintergrund ist eine Sammelklage von tausenden kranken Goldgräbern gegen ihre ehemaligen Arbeitgeber. Sie werfen den Goldminenbetreibern vor, dass diese sie zu wenig vor Gesundheitsgefahren in den Minen geschützt hätten und sie deshalb heute an tödlichen Lungenkrankheiten litten, teilten die südafrikanischen Behörden mit. Die Goldproduzenten zahlen den Arbeitern nun fast 400 Millionen Schweizer Franken Entschädigung. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 8.842 Punkten, minus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 1944 gehandelt, der Dollar zu 99,80 Rappen.
Und von der Börse zum Blick aufs Wetter.
Morgen ist es im Norden bewölkt mit Hochnebel. Am Nachmittag zeigt sich da und dort die Sonne. In den Alpen und im Süden ist es zeitweise sonnig. Tagsüber kommen einige Regenschauer und lokale Gewitter auf. Im Norden werden mit Biese um 19 Grad erreicht. Im Süden gibt es 22 Grad.
In der Schweiz werden jährlich rund 1000 Hektar Kulturland verbaut. Um diesen Verlust an Landwirtschaftsfläche zu bremsen, haben Forscher eines Nationalfondsprojekts Ideen für eine nachhaltige Raumplanung entwickelt. Dazu gehört ein Instrument, das die Qualität des Bodens in den Fokus rückt. Die Einzelheiten von Gaurenz Wacker.
Eine Fläche so groß wie der Kanton Jura. So viel Kulturland ist in den letzten 30 Jahren in der Schweiz verbaut worden, rechnet Adrien Grä-Rögame von der ETH Zürich vor. Verloren gegangen seien damit besonders wertvolle landwirtschaftlich genutzte Böden. Gehe es in diesem Tempo weiter, seien die besten Böden bald überbaut.
Nach 2020, wenn wir hier keine Instrumentarien entwickeln, dann werden diese wertvollen Böden in der Nähe von der Siedlung werden überbaut. Und das hat natürlich Einfluss auf die Leistung, die diese Böden erbringen.
So dienten diese Böden nicht nur als Ackerland oder Weide für die Landwirtschaft, sondern sie erbrächten noch ganz andere Leistungen.
Der Boden unterstützt zum Beispiel die Regulierung des Wassers oder zum Beispiel der Schutz von Hochwasser oder auch zum Beispiel Erholung.
Diese wertvollsten Böden müssten besonders gut geschützt werden. Raumplaner müssten daher die Bodenqualität stärker beachten und weniger quasi einfach in Quadratmetern und Hektaren denken. Nun läuft der Kampf gegen Bodenverschleiß schon seit längerem. Seit 4 Jahren greifen etwa die schärferen Vorschriften des revidierten Raumplanungsgesetzes des RPG. Und der Bundesrat wird nächstens über eine zweite Revision des RPG entscheiden. Da sollen auch Qualitätsfragen eine Rolle spielen. Damit Qualität nun messbar wird, haben die Forscher um Adrien Grä-Rögame eine Messgröße entwickelt. Ein Punktesystem.
Wenn ein Boden sehr viel Indexpunkte hat, also sehr viel Leistung erbringt. Durch den Bau dieser Fläche sind weniger Punkte zur Verfügung und somit wird da eigentlich die Menge an gutem Boden gesteuert.
So könnte zum Beispiel jeder Kanton eine Anzahl Punkte erhalten, die er in einem bestimmten Zeitraum verbauen darf. Die Kantone selber, sie sind zentral bei Raumplanungsfragen, verfolgen den Ansatz mit Interesse, wie Regina Füeg von der Konferenz der kantonalen Bau- und Planungsdirektoren sagt. Allerdings müssten noch viele Fragen geklärt werden. Vor allem, wie wird gemessen, welche Leistung gibt wie viele Punkte. Da gäbe es noch viel Diskussionsbedarf. Füeg gibt aber zu bedenken, das Stimmvolk habe sich in den letzten Jahren mehrfach für den Schutz von Kulturland ausgesprochen.
Diese Überlegungen und auch Bedenken der Bevölkerung müssen von Seiten der Kantone auch aufgenommen werden.
Tatsächlich würden die kantonalen Planungsdirektoren daher derzeit prüfen, ob sie die Idee eines Punktesystems direkt ins Parlament einspeisen möchten, und zwar schon bei der zweiten Revision des Raumplanungsgesetzes. Nicht abgeneigt zeigt sich da CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Er prägt die Raumplanungspolitik mit in der zuständigen Parlamentskommission. Gleichzeitig muss er als Gemeindepräsident eines 600-Einwohner-Dorfs im Solothurner Jura Entscheide der nationalen Politik in die Praxis umsetzen. Und da befürchtet er, ein Punktesystem könnte auch kontraproduktiv sein.
Kann dann sein, dass ich im Talgebiet nicht mehr einzone oder sogar auszone, dafür an der Hanglage etwas mehr und dann fingert die Siedlung entlang dieser Hänge aus.
Damit würde ein Punktesystem genau das Gegenteil dessen erreichen, wozu es eigentlich da ist, nämlich mehr Zersiedelung statt weniger. Damit Böden überhaupt mit Punkten bewertet werden können, müssten Böden flächendeckend zuerst einmal analysiert werden, auch mit Bodenproben. Und da steht die Schweiz noch ganz am Anfang. Und doch, Bereits Ende Jahr könnte sich das Parlament mit einem Punktesystem für die Bodenqualität befassen, sofern die Idee bis dann den Weg in die Debatte ums Raumplanungsgesetz findet.
Sie hören das Echo der Zeit am Donnerstagabend und so geht's hier weiter. Was das mit der Frührente für Bauarbeiter, der Streit in der Schweizer Baubranche? Richtungsstreit bei der CVP nach dem angekündigten Rücktritt von Nationalrätin Barbara Schmidt-Federer. Schluss mit Willkommenskultur. Chile verschärft seine Immigrationsgesetze.
La casa estaba muy desordenada. Y era urgente y necesario ordenar nuestra casa en materia de política de migraciones.
Die Zuwanderung ist völlig aus dem Ruder gelaufen, sagt der chilenische Staatspräsident. Alltäglicher Rassismus, Racial Profiling in den USA und vergessener Abfall im Boden, ein Augenschein in einer ehemaligen Deponie im Baselbiet. Seit mehr als 10 Jahren können sich Bauarbeiter in der Schweiz mit 60 frühzeitig pensionieren lassen. Doch diese Einigung zwischen Baumeister und Gewerkschaften, die als großer Fortschritt, als Errungenschaft bezeichnet wurde, ist in Gefahr. Wegen Finanzierungsproblemen drohen tiefere Renten. Bevor wir über die Gründe und Details sprechen, treffen wir zunächst den Maurer Antonio Ruberto. Er hat jahrzehntelang auf dem Bau gearbeitet. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberer.
Antonio Ruberto. Im Februar wurde er 60, seit März ist er früh pensioniert. Er kam 1980 aus dem Süden Italiens, aus Kalabrien in die Schweiz, auf der Suche nach Arbeit. Er heiratete hier und gründete eine Familie. Der gelernte Maurer arbeitete fast 40 Jahre lang bei der gleichen Baufirma. In dieser Zeit habe sich seine Arbeit stark verändert, erzählt Ruberto.
Früher war es eine andere Zeit, haben wir mehr Zeit zum Bauen und weniger Stress. Aber jetzt, in den letzten, sagen wir, 15 Jahre, gute 15 Jahre, immer Termine sind einfach voraus schon gesagt worden. Vor dem Anfang sollten wir schon fast fertig sein. Und dann tun sie uns einfach unter Druck setzen schon.
Der Leistungsdruck auf der Baustelle sei immer mehr gestiegen, sagt Antonio Ruberto. Früher habe ihm das nichts ausgemacht. Mit zunehmendem Alter dann aber schon. Die nervliche Belastung sei immer größer geworden, ganz zu schweigen von der körperlichen Belastung. Mit 50 klettert man halt nicht mehr so schnell ein Gerüst hoch wie mit 20. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab, die ersten Alterserscheinungen machen sich bemerkbar.
Mal in Fuß, mal im Rücken, in den Gelenken von den Fingern, von der Hand, Arthrose, weil sind wir gegangen, am schlechten Wetter mit 12 Grad unter Null, sind wir einfach mit der nassen Hand den ganzen Tag in den Schnee rein. Und das merken wir einfach. Die Schmerzen sind da, oder? Kann man nicht einfach auf dieser Seite schieben, oder?
Draußen, bei Wind und Wetter, egal ob die Sonne vom Himmel brennt, ob es regnet oder schneit, doch damit ist es jetzt vorbei.
Jetzt könnte ich noch ein bisschen daheim sein und mal, wenn schlechtes Wetter, vom Fenster raus schauen und nicht voll drin im Schnee am Arbeiten bin und so, oder wie vorher. Ja.
Antonio Ruberto sitzt entspannt da in seinem mattgelben Poloshirt. Die Haare grau, weniger dicht als auch schon, der Schnauz ebenfalls grau. Er sei froh, dass er jetzt mit 60 kürzer treten könne. Dann schaut er nachdenklich. Er wolle einfach das Leben noch etwas genießen, gemeinsam mit seiner Frau, im Wissen, dass Bauarbeiter eine tiefere Lebenserwartung hätten als Leute, die im Büro arbeiten. Aber reicht das Geld aus, um das Leben genießen zu können? Die durchschnittliche Rente für Frühpensionierte auf dem Bau beträgt 4.400 Franken. Ruberto erhält 4.600 Franken, das ist rund ein Drittel weniger als sein letzter Verdienst. Und ein großer Teil der Rente geht weg für Wohnungsmiete, Krankenkassenprämien und AHV-Beiträge.
Hoffen bleibt er nicht übrig, oder, von dem Geld. Ende Monat, wenn alles zahlt habe, ist einfach gleich viel null.
Obschon seine Frau noch arbeitet und auch etwas zur Haushaltskasse beisteuert. Teures Essen oder Ferien, das liegt kaum drin. Zum Sparen bleibt nichts übrig. Dabei würde Antonio Ruberto gerne etwas auf die hohe Kante legen. Für später. In ein paar Jahren möchte er nämlich zurück nach Kalabrien, gemeinsam mit seiner Frau. Immerhin, das Leben dort ist billiger als in der Schweiz.
Der Bericht von Ivan Lieberherr über den ehemaligen Bauarbeiter Antonio Ruberto, der sich früh pensionieren lassen konnte. Diese Frührente wird in der heutigen Form vielleicht bald schon nicht mehr möglich sein. Die dafür eingerichtete BVG-Auffangeinrichtung hat angekündigt, ältere Bauarbeiter nicht mehr zu versichern. Was steckt dahinter? Fragte ich Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
Das Problem ist, dass viele Pensionskassen eine Frühpensionierung nicht vorsehen. Deshalb wurde die Auffangeinrichtung geschaffen. Frührentner können so weiterhin Beiträge einzahlen und erhalten damit ab dem regulären Pensionsalter auch die reguläre Rente. Sie müssen also keine Einbußen in Kauf nehmen. Jetzt sagt die Auffangeinrichtung, wir wollen die Bauarbeiter, die sich vorzeitig pensionieren lassen, nicht mehr aufnehmen. Dies, weil die Bauarbeiter beim Erreichen des regulären Rentenalters 65 mehr Rente beziehen würden, als sie eingezahlt haben. Damit würde die Belastung für die übrigen BVG-Einzahler zu groß, so die Argumentation der Auffangeinrichtung.
Und was bedeutet das jetzt für Bauarbeiter in der Schweiz, die ab 60 in Rente gehen wollen?
Die Bauarbeiter können weiterhin mit 60 in die Rente gehen und sie erhalten bis zum Erreichen des 65. Altersjahrs nach wie vor die Überbrückungsrente. Diese Überbrückungsrente erhalten sie von der Stiftung FA. Hier ändert sich also erst einmal nichts. Haben die Bauarbeiter aber ihr reguläres Rentenalter 65 erreicht, dann ist nicht mehr die Stiftung FA zuständig, sondern die reguläre Pensionskasse. Weil die Bauarbeiter neu zwischen 60 und 65 aber eben keine Beiträge mehr in die Auffangeinrichtung einzahlen können, reduziert sich automatisch auch ihre reguläre Rente. Das macht etwa 200 bis 300 Franken pro Monat aus. Dieses Geld fehlt den Bauarbeitern künftig.
Wie heute zu lesen war, nimmt der Baumeisterverband diesen Entscheid zum Anlass, um ganz generell die Diskussion über das Rentenalter zu lancieren. Mit welchen Argumenten?
Die Argumente sind eigentlich die gleichen wie seit Jahren schon. Die Baumeister fordern, dass die Frührenten gekürzt werden. Der Hintergrund hier ist die sogenannte Babyboomer-Generation, die nun langsam ins Rentenalter kommt. Das belastet die Stiftung FA, denn gerade Bauarbeiter lassen sich wegen der grossen körperlichen Belastung früher pensionieren. Als Folge davon belastet es auch die Auffangeinrichtung.
Tiefere Renten aus Sicht des Baumeisterverbands als Lösung in dieser ganzen Diskussion. Was sagen dazu die Gewerkschaften?
Ja, für die Gewerkschaften sind Rentenkürzungen natürlich ein rotes Tuch. Sie fordern stattdessen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre Beitragszahlungen in die Stiftung FA vorübergehend erhöhen. Das wiederum ist für die Baumeister ein rotes Tuch. Die Fronten sind hier schon seit Jahren verhärtet und sie dürfen sich auch nicht so schnell aufweichen.
Soweit Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti. Die CVP steckt, man kann das so sagen, in einer Krise. Wenig befriedigende Wahlergebnisse, schlechte Umfragewerte, schlechte Stimmung. Das neueste Kapitel schreibt heute die Zürcher Nationalrätin Barbara Schmidt-Federer. In einem Interview mit dem Tagesanzeiger gibt die Vertreterin des linken Parteiflügels ihren Rücktritt bekannt und garniert das Ganze mit viel Kritik am Kurs der CVP-Spitze. Bundeshausredaktor Dominik Meyer über eine Partei auf der Suche nach der richtigen Richtung.
Im Nationalratssaal sitzt sie rechts neben Gerhard Pfister. Politisch aber steht Barbara Schmidt-Federer weit links vom Parteipräsidenten. Zwei Beispiele. Schmidt-Federer kämpft gegen Kriegsmaterialexporte und für einen langen Vaterschaftsurlaub. Ihre Kritik am Parteikurs will die abtretende CVP-Nationalrätin im Gespräch mit Radio SRF nicht weiter ausführen. Im Interview mit den Tamedia-Zeitungen aber sagte sie, Zitat:
«Ich verheimliche nicht, dass mir der heutige Kurs der CVP das politische Leben erschwert. Die heutige Parteispitze will primär in den Stammlanden Wähler zurückholen und hat dazu einen konservativ-bürgerlichen Weg eingeschlagen, mit dem ich mich kaum identifizieren kann.»
Die Standpauke zum Abschied kommt in der Parteichefetage schlecht an. Präsident Pfister war heute nicht zu sprechen. Vizepräsidentin Ida Glanzmann aber sagt:
«Das ist Ihre Sichtweise, wie Sie jetzt das darstellt. Und ich glaube, dass es kaum einem Großteil unserer Fraktion entsprechen wird. Ich widerspreche, wenn man jetzt einfach sagt, man sei sehr konservativ geworden.»
Die CVP sei bürgerlich-sozial und fördere ihren konservativen und ihren sozialen Flügel. CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altemat vertritt diesen sozialen Flügel als Präsident der christlich-sozialen Vereinigung. Anders als Schmidt-Federer gibt er sich auch selbstkritisch.
Die christlich-soziale Bewegung ist erlahmt in den letzten Jahren. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, Positionen vehement einzubringen. Wir waren nicht parat.
Parat für Richtungsdiskussionen ist hingegen einer der schärfsten linken Kritiker. Bertrand Bux, der Präsident der Genfer CVP, verlangt einen thematischen Neuanfang. Nur so erreiche die CVP junge Leute und Familien.
Il faut revoir complètement le positionnement de ce parti. Être beaucoup plus ouvert pour les jeunes familles et les jeunes pour pouvoir qu'ils viennent dans notre parti.
Die CVP und der Präsident Gerhard Pfister setzen zu stark auf konservative Wähler und konservative Themen. Bux meint zum Beispiel die Debatte über die christliche Leitkultur, das Kopftuch in der Schule oder über das Burka-Verbot.
Mais c'est pas le problème principal en Suisse.
Das sei nicht das größte Problem in der Schweiz, sagt Bux. Hauptproblem sei die Situation von Familien, ungleiche Löhne oder die Wohnungsmieten in den Städten. Hier brauche es Antworten. Die CVP habe hier Antworten, entgegnet Vizepräsidentin Ida Glanzmann. Nur brauche es in sozialen Fragen die richtige Balance. 4 Wochen Vaterschaftsurlaub etwa, wie das die Partei Linke möchte, seien zu viel für die Wirtschaft. Kantonalparteien wie die Genfer seien aber frei, sich links vom nationalen Parteikurs zu positionieren.
Wir lassen Ihnen ja auch diesen Ansatz. Und Sie sind damit erfolgreich, aber Sie können es uns nicht verbieten, dass wir auch die anderen Gebiete berücksichtigen. Eine Islamdiskussion, die wird stattfinden, wenn die Initiative mit dem Burka-Verbot kommt.
In Genf und in Neuenburg konnte die CVP bei kantonalen Wahlen Sitze hinzugewinnen, dort also, wo sie ein eher linkeres Profil hat. In den 14 anderen Kantonen, die seit Herbst 2015 gewählt haben, hingegen verlor die CVP Sitze oder Wähler. Könnte ein linkerer Kurs also der CVP zu mehr Erfolg verhelfen? So einfach sei das nicht, sagt der Fraktionschef im Bundeshaus, Filippo Lombardi.
Man kann nicht einen Zickzackkurs fahren, nur weil in diesem Kanton aus wahrscheinlich lokal-regionalen Gründen ein gewisses Ergebnis vorgekommen ist.
Viel Zeit für Richtungsdiskussionen bleibt der CVP ohnehin nicht. In 1,5 Jahren sind nationale Wahlen und in rund einem Monat bereits muss sich die CVP erneut in kantonalen Wahlen behaupten, diesmal im Bündner und im Glarnerland.
Zwei afroamerikanische Männer wurden Anfang April in einem Café in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania verhaftet. Der Geschäftsführer hatte die Polizei gerufen, weil die beiden auf einen Bekannten warten wollten, ohne etwas zu konsumieren. Immer wieder kommt es zu solchen Vorfällen, die man als Racial Profiling bezeichnet, einer Form von Rassismus. Aus den USA der Bericht unseres Mitarbeiters Arndt Peltner.
Philadelphia's police commissioner apologized today for his remarks following the arrest of 2 black men at Starbucks.
Die Verhaftung der beiden Männer wurde für den Kaffeekonzern Starbucks zu einem PR-Albtraum. Weitere Gäste des Cafés filmten die Situation und stellten sie online. Die Zentrale des Unternehmens reagierte sofort, stellte keine Anzeige, entließ den Geschäftsführer des betreffenden Cafés und kündigte an, in allen Starbucks-Läden in den USA Sensibilitätstraining durchzuführen. Doch für Zachary Norris, Geschäftsführer des Ella Baker Centers for Human Rights mit Sitz in Oakland, ist das nur ein Beispiel von vielen. Für ihn ist klar, dass Menschen mit nicht weißer Hautfarbe einen tagtäglichen Kampf in den USA austragen müssen.
They did a study, in Virginia.
Es gab diese Untersuchung entlang der Interstate 95, die die gesamte Ostküste der USA verbindet. Und sie stellten fest, dass 75% der Autofahrer zu schnell fuhren, aber dass 95% derjenigen, die angehalten wurden, Schwarze waren. Und das zeigt, in welchem Ausmaß Polizisten besonders afroamerikanische Autofahrer stoppten, obwohl die große Mehrheit der Leute zu schnell fuhr. Howard Pinderhughes ist Soziologieprofessor und Vorsitzender der Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der UC San Francisco. Er selbst ist Afroamerikaner. Auch für ihn ist das Racial Profiling, das illegale Verdächtigen, Kontrollieren und Verhaften, allein aufgrund der Hautfarbe oder Herkunft, nichts Neues. Obwohl es gegen bestehende Gesetze in den USA verstößt, gehört es zum Alltag. Der Soziologe hat schon selber mehrere Erlebnisse mit der Polizei gehabt. In San Francisco war er nur wenige Meter von seinem Haus entfernt, den Schlüssel schon in der Hand, als mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht von beiden Seiten kamen, Polizisten mit gezückten Waffen heraussprangen und ihn lautstark aufforderten, sich mit dem Gesicht auf den Boden zu legen.
He reached in my pocket. He took it out.
Einer griff mir in die Tasche und nach meinem Portemonnaie, gab den Namen über Funk durch und gab mir danach meinen Geldbeutel zurück. Alles, was er sagte, war, okay, den suchen wir nicht. Und sie wollten weiter, aber ich fragte, warum sie mich kontrolliert haben. Der Officer meinte, ich hätte auf eine Beschreibung gepasst. Damit fuhren sie weg. Die Frage ist also, welche Beschreibung sie da haben. Racial Profiling passiert jeden Tag und passiert überall im Land. Selbst in der als liberal und progressiv geltenden San Francisco Bay Area mit ihren Städten, die sich für das Bleiberecht von illegalen Einwanderern einsetzen. Und manchmal sogar auch hier mit tödlichen Folgen, wie Zachary Norris vom Ella Baker Center erklärt.
Racial Profiling is unfortunately very common.
Diese Form der Diskriminierung ist auch in der Bay Area ganz alltäglich. Wir hatten den Mord an Oscar Grant, kürzlich den Mord an Stephon Clark in Sacramento. Es ist also ganz alltäglich und überall in den Vereinigten Staaten.
In every part of the United States.
5-7 shots fired, subject down. 5-7, he's down. No movement, we're gonna need additional units.
Der 22-jährige Stephon Clark wurde am 18. März dieses Jahres im Garten seiner Großmutter von 8 Polizeikugeln tödlich getroffen, 6 davon in seinen Rücken. Die Polizei war auf der Suche nach einem Verdächtigen, der in der Nachbarschaft mehrere Scheiben eingeschmissen haben soll. Als die Polizeibeamten Clark im Garten entdeckten, rannte dieser weg. Die Polizisten öffneten gleich das Feuer, denn sie hielten das Telefon in der Hand von Clark für eine Pistole.
There's something that has become very, very, very.
Es gibt in der afroamerikanischen Community etwas, was zum Alltagswissen gehört. Und das ist, dass man mit seinem Sohn, seinem Neffen, unseren jungen schwarzen Männern irgendwann das Gespräch führt, wenn sie etwa 8 Jahre alt sind. Und das Gespräch dreht sich dann darum, wie man am Leben bleiben kann, wenn sich Polizisten nähern, man von ihnen kontrolliert und festgehalten wird. Man muss also lernen, auf der Straße zu überleben, wenn man mit der Polizei in Kontakt kommt. Das garantiert nichts, aber es erhöht die Chancen.
That doesn't guarantee you will live, but it increases your odds.
Der Wahlkampf und der Sieg von Donald Trump haben erneut tiefe Wunden in den USA aufgerissen. Unter Donald Trump hat sich die Lage in Sachen Rassismus wieder verschlechtert.
It's easy to kind of feel like.
Man kann leicht das Gefühl bekommen, dass nichts vorangeht. Es dauert zu lange, es geht nicht schnell genug. Das stimmt und ist richtig. Aber Tatsache ist auch, dass man im Kampf um ethnische und soziale Gleichberechtigung geduldig, ungeduldig bleiben muss. Man muss kontinuierlich darauf drängen und sich nicht mit dem Unrecht abfinden, aber man muss auch geduldig bleiben, mit dem Wissen, dass der Bogen der Geschichte lang ist, er sich aber der Gerechtigkeit zuneigt, wie es Martin Luther King sagte. Geduld ist gefragt, denn der Rassismus in den USA ist auch 50 Jahre nach dem Attentat auf Martin Luther King noch lange nicht überwunden.
Sie hören das Echo der Zeit und weiter geht's mit den diplomatischen Spannungen zwischen Marokko und Iran, mit verschärften Einreisebestimmungen in Chile und mit vergessenem Abfall in Schweizer Böden. Es ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt. Marokko hat angekündigt, die diplomatischen Beziehungen mit dem Iran abzubrechen. Die Regierung in Rabat wirft Teheran eine Destabilisierung des Landes vor. Konkret soll Iran über die verbündete Hisbollah die Unabhängigkeitsbewegung in der Westsahara unterstützen. Man habe dafür, Zitat, unwiderlegbare Beweise, sagte gestern der marokkanische Außenminister. Ich fragte die Maghreb-Expertin Isabel Wehrenfels, was für Beweise sollen das sein?
Ich kann mir das sehr vorstellen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich würde sie gerne sehen. Und bislang war nichts in der Richtung, dass die Hisbollah in der Westsahara aktiv sein soll, bekannt. Marokko hat immer wieder behauptet in der Vergangenheit, sicherlich um die Polisario auch zu diskreditieren, dass es Verbindungen der Polisario zu dschihadistischen Aktivitäten und Gruppen im Sahel gibt. Das ist allerdings nie bewiesen worden und die Polisario ist ja bekanntlich auch nicht eine religiös angehauchte Bewegung, sondern versteht sich eher in der Tradition der klassischen afrikanischen, diamondistischen Freiheitsbewegung, die eher sozialistisch angehaucht sind. Also es ist sehr schwierig zu beurteilen, wie plausibel das ist. Es gab ja auch noch ein pikantes Detail, das soll über die iranische Botschaft in Algerien gelaufen sein, so der marokkanische Vorwurf. Und da müsste man auch noch einmal fragen, inwieweit denn eigentlich Algerien ein Interesse haben könnte, Waffenlieferungen eines Drittstaates über sein Territorium zuzulassen, auch wenn die Beziehungen zwischen Algerien und Iran besser sind als zwischen Marokko und Iran.
Und was wäre Ihre Antwort jetzt gerade in Bezug auf die Rolle Algeriens?
Also es ist so, dass Algerien einen wahnsinnig hohen Souveränitätsanspruch hat. Ich kann es mir von daher nicht vorstellen. Algerien hat deutlich bessere Beziehungen, wie gesagt, zu Teheran. Algerien hat sich auch dagegen gewehrt, 2016 in der Arabischen Liga, dass die Hisbollah zu einer Terrororganisation erklärt wird. Also da gibt es schon, wie soll ich sagen, mehr Sympathien, deutlich mehr, als es in Marokko gibt. Aber die Algerier haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es schiitisches Missionieren im Land gibt und haben Angst davor. Also ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass die Algerier ein so tiefgreifendes letztlich Engagement auf ihrem Territorium durch den Iran zulassen würden.
Sprechen wir über diese mutmaßlichen Waffenlieferungen an die Rebellen der Polisario. Wieso sollte der Iran, wieso sollte die schiitische Hisbollah diese Rebellen unterstützen? Also diese Rebellen, Sie haben es angesprochen, die kämpfen für eine Unabhängigkeit der Westsahara und die haben sich in Vergangenheit mehr oder weniger völlig aus dem Nahostkonflikt rausgehalten.
Also ich glaube, man muss natürlich die größere geopolitische Lage sich da angucken und sehen, dass Marokko sehr enge Beziehungen zu Saudi-Arabien hat. Das könnte sicherlich eine Rolle spielen, wenn der Iran irgendwo sticheln will. Es ist auch so, dass in Westafrika die Hisbollah durchaus vor allem mit ökonomischen Aktivitäten präsent ist. Das gibt seit 20 Jahren immer wieder Berichte. Das sind oft amerikanische und israelische Berichte, aber nicht nur. Und das ist auch nicht ganz unplausibel, da es eine große libanesische Diaspora-Gemeinschaft gibt, die vorwiegend schiitisch ist. Also es gibt sicherlich Einflusszonen in Westafrika, indirekte oder direkte des Iran. Und natürlich ist es so im Moment die Lage am Golf, dass sowohl der saudische Block, wenn man das jetzt vereinfacht so sagen will, als auch der iranische seine Einflusszone erweitern möchte. Aber wie gesagt, was wir bisher gehört haben, sind nur marokkanische Anschuldigungen, die meines Erachtens nicht überzeugend belegt werden konnten. Ich bin gespannt, ob diese Belege, die Marokko angeblich hat, dann auch offengelegt werden.
Und es gilt zu sagen, auch diese Spannungen zwischen Marokko und Iran sind ja nicht neu. Das hatten wir in der Vergangenheit schon.
Ja, 2009 hat Marokko schon einmal die Beziehung abgebrochen. Damals ging es um Bahrain. Marokko solidarisierte sich mit Bahrain, nachdem Bahrain sich beklagte, Iran würde die bahrainische staatliche Souveränität in Frage stellen. Und damals ging es einerseits darum, andererseits aber auch schon darum, dass Marokko beklagte, Iran würde massiv versuchen zu missionieren in Marokko. Und dazu muss man sagen, dass Marokko den sunnitisch-malekitischen Islam anhängt. Und die offiziellen Zahlen, die man hat von Schiiten in Marokko, sind nicht sonderlich hoch. Es soll tatsächlich Konversionen geben, aber nicht in einem dramatischen Maße.
Jetzt kämpft Marokko derzeit im Jemen an der Seite von Saudi-Arabien gegen die schiitischen Houthi-Rebellen. In der Katar-Krise nahm das Land im vergangenen Jahr sehr zum Ärger von Riad eine neutrale Haltung ein. Würden Sie sagen, Marokko will Saudi-Arabien zeigen, wir stehen euch bei?
Ich glaube, dass es eher umgekehrt funktioniert. Also tatsächlich hat Marokko sehr, sehr klug sich positioniert diplomatisch zwischen Katar und Saudi und hat es als einer der wenigen Staaten auch geschafft, mit beiden weiterhin gute Beziehungen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es Druck aus den USA ist, der auch eine Rolle spielt. Wir haben ja die große Eskalation um das Iran-Abkommen, das JCPOA. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt aus Riad und aus den USA auch nochmal Druck auf Marokko gekommen ist. Und ich würde mich ausschließen, dass das zumindest den Zeitpunkt dieser Ankündigung beeinflusst hat.
Auf der einen Seite Druck der USA und Saudi-Arabien auf Marokko. Im Gegenzug, was kriegt Marokko dafür? Unterstützung für den Konflikt um die Westsahara?
Erstens Unterstützung für den Konflikt, zweitens sehr viel Geld aus den Golfstaaten. Es gibt übrigens auch Verwandtschaften zwischen dem marokkanischen und dem saudischen Königshaus, relativ enge. Das heißt, da sind enge Bande, da ist eine gewachsene Loyalität, aber es geht natürlich auch um sehr viel Geld. Also Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, die natürlich jetzt in dieser Frage Iran-Saudi sehr stark auf der saudischen Seite stehen, die investieren in sehr großem Stil in Marokko. Und das ist Marokko natürlich sehr wichtig.
Die Schweizerin Isabel Wirnfels ist Maghreb-Expertin bei der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Die lateinamerikanischen Staaten sind seit Generationen klassische Einwanderungsländer. Abermillionen Menschen sind dorthin ausgewandert. Mit Chile hat nun erstmals eines dieser Länder die traditionell liberalen Einwanderungsgesetze verschärft. Grund, allein im vergangenen Jahr wanderten fast 100.000 Menschen in den Andenstaat ein, die meisten aus Haiti. Aus der chilenischen Hauptstadt Santiago, Ulrich Achermann.
Die Männer und Frauen aus Haiti fallen wegen ihrer dunklen Hautfarbe auf im überwiegend weißen Chile. Bis Anfang April sind täglich gegen 400 haitianische Emigranten am Flughafen von Santiago eingetroffen. Ihr Ziel, der Armut und Perspektivlosigkeit in ihrer Heimat zu entfliehen, in ein Land mit tiefen Einwanderungshürden wie Chile. Sie kamen als Touristen und beschafften sich irgendeine Arbeit, oft nur zum Schein. Und schon hatten sie die Aufenthaltsgenehmigung in der Tasche. Damit ist jetzt Schluss. Der rechtsgerichtete Staatspräsident Sebastian Piñera schob den Riegel.
La casa estaba muy desordenada. Y era urgente y necesario ordenar nuestra casa en materia de política de migraciones.
Die Zuwanderung nach Chile sei total aus dem Ruder gelaufen. Es sei unaufschiebbar gewesen, die Gesetze zu verschärfen, sagte der Präsident. Die Sache war dem Staatschef so dringlich, dass er die neuen Bestimmungen zunächst per Dekret in Kraft setzte. Das entsprechende Gesetz wird im Parlament gerade erst erarbeitet.
La ley que tenemos hoy día está totalmente obsoleta. Es del año 75.
Die Einwanderungsbestimmungen seien obsolet gewesen. Sie stammten ja aus der Zeit der Pinochet-Diktatur, als Chile kein einladendes Ziel für Fremde gewesen sei, sagte Piñera. Doch in den letzten 4 Jahren habe sich die Zahl der zugewanderten Ausländer praktisch verdreifacht. Chile ist ein wirtschaftlich wie politisch stabiles Land, ein Sonderfall in Lateinamerika. Der Andenstaat ist daher das bevorzugte Emigrationsziel von Lateinamerikanern aus geringer entwickelten Ländern. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung ist mit 6,5% zwar recht überschaubar, aber unter den Chilenen mehrt sich der Unmut. Haitianer und Venezolaner, die größten beiden Zuwanderungsgruppen, stellen an der Peripherie der Landeshauptstadt Santiago inzwischen eine Art Konkurrenz zu den dort lebenden Einheimischen dar, meistens Menschen aus ärmeren Schichten. Wohl nehmen ihnen die Einwanderer kaum Arbeitsplätze weg. Doch das Überangebot auf dem Markt für unqualifizierte Arbeitskräfte drückt auf das Lohnniveau. Umgekehrt ist es bei den Wohnungsmieten. Der Zuwanderungsdruck schlägt sich in stark steigenden Mieten nieder. Und weil der Staat und die Gemeinden nicht aktiv auf die massive Zuwanderung reagierten, kommt es in Schulen, in Erstversorgungsstationen und in Spitälern heute zu Engpässen. Es gibt Situationen, in denen einfach kein Platz mehr da ist, auch nicht für Chilenen. Es sei schon angemessen, dass Chile die Kontrolle über die Zuwanderung zurückgewinnen wolle, sagt eine ausgewanderte Venezolanerin dem chilenischen Fernsehen.
Era necesario para Chile, pues, para el control de la migración acá en Chile.
Trotz alledem ist die Einwanderungsreform nicht radikal ausgefallen. Zwar sind 300.000 Zuwanderer aufgrund des Präsidialdekrets schlagartig in die Illegalität abgerutscht. Aber sie haben 3 Monate Zeit, ihre Aufenthaltspapiere in Ordnung zu bringen und sie können in Chile bleiben. Haitianer müssen neu aber ein Einreisevisum vorweisen, wenn sie nach Chile wollen. Beantragen müssen sie es in ihrer Heimat. Das gilt neu auch für die Venezolaner. Die humanitäre Krise in Venezuela treibt immer mehr seiner Bürger in die Emigration. In den 1970er und 1980er Jahren, zu den Zeiten der blutigen Pinochet-Diktatur, haben Hunderttausende von verfolgten oder verarmten Chilenen ihr Land verlassen müssen. Die Rechtsregierung Chiles hat diese historischen Fakten bei der Reform der Einwanderungsgesetze berücksichtigen müssen.
Die Statistik zeigt, pro Jahr produziert jeder Schweizer im Durchschnitt 700 Kilogramm Abfall. Abfall, der in Kehrichtsverbrennungsanlagen landet oder wiederverwertet wird. Früher war das anders. In vielen Gemeinden wurde der Abfall auf Deponien entsorgt und schließlich mit Erde überdeckt. Dieser Abfall lagert vielerorts immer noch im Boden. Kommt er zum Vorschein, wird ein Stück Schweizer Abfallgeschichte erzählt. Regionalkorrespondent Patrick Künzler berichtet.
Ein Waldstück oberhalb der Baselbieter Gemeinde Duggingen. Hier treffen sich regelmäßig Kinder einer Waldspielgruppe. An einer Feuerstelle bräteln Ausflügler ihre Würste. Doch die Idylle trüge, sagt Marco Agostini, Gemeindepolitiker der Grünen.
Es sieht wunderbar aus mit der Sonne, den Bäumen, aber darunter ist Tausende von Tonnen von Abfall, Müll, den wir gemacht haben.
Marco Agostini steht auf einer ehemaligen Deponie. Er ist zufällig auf diesen Ort gestoßen. Der Naturliebhaber sammelt in seiner Freizeit Abfall in Wäldern der Region. So etwas wie hier habe er vorher aber noch nie gefunden.
Das ist ein Metallfass, sehr wahrscheinlich ein Teil vom Metallfass, der rausschaut. Beton hier nochmal, Plastik, Metallreifen, ein Pneu sehen wir. Das war eine Lampe von einem Töffli.
Als er auf diesen Abfall stieß, erinnerte er sich an seine Kindheit, an etwas, das er längst vergessen hatte. Hier mitten im Wald sei in den 1970er Jahren eine Grube gewesen.
Eine Deponie, wenn man aus dem Fernsehen kennt, aus der dritten Welt, oder? Da ist ein Lastwagen aufgefahren und haben das Zeug hineingeschüttet. Und da ist alles drin gesehen. Also ich kann mich gut erinnern, Pneu, alles, Velo ist oben runtergekommen. Wir sind zum Teil unten in der Deponie gesehen und da oben haben die Lastwagen ausgeleert.
Später habe man dann die Deponie zugeschüttet. Jahrelang war von ihr nichts mehr zu sehen, doch nun ist die oberste Erdschicht dünn geworden, so dass Autopneus und Bauschutt sichtbar mitten im Wald liegen. Marco Agostini hat einen Wunsch.
Ich finde es eigentlich richtig, dass irgendwann einmal die Altlastdeponien in der Schweiz alle ausgehoben werden und das Material recycelt wird und dass wir nichts der nächsten Generation überlassen, oder?
Doch so verständlich dieser Wunsch ist, er ist auch utopisch. Alle Deponien mit Siedlungsabfall auszuheben, wäre eine Herkulesarbeit. Schweizweit gibt es 15'000 solche Deponien. Dominik Uttinger vom Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie kann diese grosse Zahl erklären.
Das war Stand der Technik bis etwa in die 1970, 1980er Jahre, dass man die Abfälle in Gemeindenähe im Wald in ein Tal deponiert hat. Und wenn die Mulde voll war, dann hat man diesen Standort mit Aushubmaterial überdeckt.
Zwar gab es schon in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts erste Kehrichtverbrennungsanlagen, aber erst seit dem Jahr 2000 ist es verboten, brennbare Abfälle zu lagern. Und darum befinden sich hierzulande riesige Mengen an Abfall im Boden. Saniert werden müssten aber nur wenige Deponien, sagt Michel Monte, Leiter der Abteilung Abfall und Rohstoffe beim Bundesamt für Umwelt. Jene Deponien, die das Grundwasser gefährden.
Wenn man hier eine Infiltration von Schadstoffen ins Grundwasser feststellt, muss man zuerst einmal beurteilen, ist dieser Eintrag an Schadstoffen schlimm für das Grundwasser, betrifft es das Trinkwasser, in welchen Konzentrationen liegen welche Stoffe vor, und dann muss der Kanton entscheiden, ob er hier sanieren will oder nicht.
Genau das passiert nun auch mit der Deponie in Duggingen. Die kantonalen Behörden untersuchen, ob dort gefährliche Stoffe lagern. Dominik Uttinger vom Amt für Umweltschutz rechnet aber nicht damit.
Typischerweise kann man sagen, dass von einer klassischen Gemeindedeponie keine Gefährdung ausgeht und in aller Regel kein Sanierungsfall besteht.
Zumal im Fall von Duggingen der Aushub der Deponie auch aufwendig wäre.
Das wäre ein sehr großer Eingriff. Man müsste in einem ersten Schritt roden, die Bäume entfernen, dann das Erdreich abtragen, dann alle Abfälle entfernen und dann in einem zweiten Schritt das entstandene Loch wieder verfüllen und wieder rekultivieren und wieder Bäume anpflanzen.
Es gäbe zudem viele Lastwagenfahrten in den Wald, um das Material abzutransportieren, was auch nicht umweltfreundlich wäre. Das weiß auch Abfallsammler Marco Agostini. Er müsse wohl oder übel akzeptieren, dass der Abfall im Waldboden bleibe.
Das ist ein bisschen traurig, weil man hat immer gemeint, in der Schweiz ist alles so super toll, sauber. Aber das meiste ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist verborgen im Wald und versteckt irgendwie, wo es einfach niemand sieht.
Immerhin eine gute Nachricht gibt es für ihn. Jene Gegenstände, die an die Waldoberfläche gelangt sind, haben die Behörden mittlerweile aus dem Wald entfernt.
Der Bericht von Patrick Künzle. Das war's von uns für heute. Das Echo der Zeit, verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Thomas Akkola. Am Mikrofon Samuel Wies.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.